Schönen guten Morgen. Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt. Die Strümpfe hätten Löcher und schmutzig wäre das Hemd. Wir gingen nie zur Schule, wir blieben faul und dumm und lägen voller Flöhe im schwarzen Bett herum. Wir hätten nasse Füße und Zähne schwarz wie Ruß. Und bis zu beiden Ohren die Haut voll Pflaumenmus. Wir könnten auch nicht schlafen, wenn du nicht nochmal kämst und uns, bevor wir träumen, in deine Arme nähmst. Wir hätten beim Verreisen nur Lumpen im Gepäck, wir könnten gar nicht laufen, wir kröchen noch im Dreck. Und trotzdem sind wir alle auch manchmal eine Last. Was wärst du ohne Kinder? Sei froh, dass du uns hast. Jedes Menschenkind auf dieser Welt hat eine Mutter. Sie schenken uns das Leben und sie schenken uns noch sehr, sehr viel mehr. Und das gilt für alle, ob Mann oder Frau, arm oder reich, schwarz, weiß, braun, gelb oder irgendetwas dazwischen. Die Frauenrechtlerin Anna Jarvis hatte schon einfach eine geniale Idee, als sie im Jahr 1907 den Muttertag eingeführt hat. Und so wollen wir heute an diesem Tag einfach mal Danke sagen. Und ich habe drei große Gründe gefunden, warum ich im Namen aller Kinder und im Namen Gottes euch, lieben Mütter, einfach mal Danke sagen möchte. Und um es noch ein bisschen lebensnaher zu machen, habe ich mir von den vielen, vielen Müttern der Bibel, und da habe ich echt auch lange überlegt, welche nehme ich, und nehme ich mal alle, also habe ich mich auf Maria, der Mutter aller Mütter, konzentriert. Warum? Weil ich auf einmal entdeckt habe, dass es ihr mit ihrem Jesus gar nicht viel besser ging, als dir mit deinen Kindern. Der erste Grund, warum ich von Herzen und warum wir euch Müttern von Herzen Danke sagen wollen, ist, dass ihr euch damals auf das Abenteuer Mutterschaft eingelassen habt. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit dem Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch noch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Sehr bekannte Geschichte. Aber versetzt euch einfach mal in die Lage von Maria. Wie soll sie das, was jetzt gerade geschehen ist, ihrem Verlobten erzählen, ihren Eltern, ihren Freunden? Da war so ein Engel, der hatte gesagt, und Heiliger Geist und so. Ja, Heiliger Geist und so. Wäre natürlich die Antwort gewesen, heute genauso wie damals. Ich weiß nicht, in welcher Situation du warst, liebe Mutter, als du dich für dein Kind entschieden hast. Ob wir sehnsuchtsvoll erwartet wurden oder ob wir ein Unfall waren. Ob wir zu früh kamen oder zu spät. Ungeplant, ungewollt, unerwartet. Ganz herzlichen Dank, dass du dich für uns Kinder entschieden hast. Über 100.000 Abtreibungen im Jahr in Deutschland machen deutlich, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, sich für ein Kind zu entscheiden. Warum? Weil ihr wisst, dass es euch ganz viel kosten wird. Ein arabisches Sprichwort sagt, weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mütter. Weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mütter. Ihr wusstet, euer Leben wird sich mit der Geburt eures Kindes grundlegend ändern. Ihr werdet immer und überall für eure Kinder da sein. Ihr werdet immer und überall Mutter bleiben. Und trotzdem habt ihr euch dafür entschieden. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dieses Abenteuer Mutterschaft damals eingegangen seid. Der zweite Grund, warum ich ganz, ganz herzlich Danke sagen möchte, ist, danke, dass ihr unsere pubertären Flausen mitgetragen habt. Und dass es Maria gar nicht so anders ging wie uns, sehen wir in dieser Filmsequenz.
Haben. Ihr seht das, die Worte darunter, von daher ist es okay, was sie sagt.
Schade, dass das mit dem Ton nicht geklappt hat, aber ihr habt zumindest gehört oder gelesen, worum es ging. Egal, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, ob Jesus wirklich der Erfinder des Tisches war, wie dieser Film suggeriert, oder nicht. In diesem Film wird deutlich, was die Jugend ausmacht. Deswegen habe ich es ausgesucht. Die Jugend ist davon überzeugt, dass die Weltgeschichte mit ihr beginnt. Dass die ganze Welt ihr offen steht. Und dass sie sowieso besser sind als ihre peinlichen Eltern. Die einzige Geschichte aus der Bibel, aus Jesu Teenie-Zeit, macht das nochmal deutlich. Und macht nochmal deutlich, warum Maria sich genauso plagen musste mit ihrem Jesus, wie vielleicht du mit deinem Kind. Wir lesen auch aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 2. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch nach Jerusalem zum Passafest. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen. Mütter wissen, was es bedeutet. 3 Tage ist das Kind weg. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie Jesus endlich im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist.« Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Egal, ob man, wie Jesus mit 12 meint, den Theologen im Tempel Gottes Wege erklären zu müssen, oder ob man mit 12, wie Kai meint, der Überzeugung ist, dass man keine Hausaufgaben mehr machen muss, dann ist ja sowieso alles egal, oder ob man mit 12 seine Mutter vor dem H&M warten lässt, also vor dem Geschäft warten lässt, weil es so peinlich ist, wenn die Mutter mit einem einkaufen geht, wie bei einer Frau, die ich sehr gut kenne. Ihr, liebe Mütter, habt euch sehr viel gefallen lassen müssen in unserer Teenie-Zeit. Und dafür wollen wir einfach mal Danke sagen. Aber wie ihr seht, ging es Jesus genauso. Und vielleicht tröstet euch ein wenig, dass aus Jesus dann auch doch noch was wurde. Immerhin Sohn Gottes. 20 Jahre später. Jesus war längst erwachsen, um die 30. Maria mag Mitte oder Ende 40 sein und Witwe, denn Josef wird nicht mehr erwähnt. Maria wohnt wie eh und je in Nazareth. Jesus, den alle Jesus von Nazareth nennen, ist vor kurzem ausgezogen. Mit Anfang 30 geht eine Verwandlung mit ihm vor und alle, die ihn kennen aus Nazareth, kennen ihn auf einmal nicht wieder. Die Leute fangen an zu reden und sagen, er ist verrückt. Es gibt Ärger. Es gibt Empörungen im Gottesdienst, sagt dieser Jesus, dass in ihm selbst Gott nahe gekommen ist. Mit Anfang 30 packt Jesus also seine Sachen, verlässt Nazareth und lässt sein bisheriges Leben hinter sich und zieht 15 Kilometer weiter an den See Genezareth in das Dorf Kapernaum. Und das ist unser drittes Dankeschön an euch, liebe Mutter. Danke, dass ihr uns losgelassen habt. Danke, dass ihr uns losgelassen habt. Und dass es selbst Maria nicht leicht fiel, lesen wir in Markus 3 folgende. Und Jesus kam nach Hause, nach Kapernaum, und da kam abermals das Volk zusammen, sodass Jesus und seine 12 Jünger nicht zu essen vermochten. Und da es die Seinen, also Jesu Familie in Nazareth, hörten, gingen sie aus und wollten ihn halten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Seine Angehörigen sagten von Jesus, er ist von Sinnen. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß gespannt, abwartend um ihn herum. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester draußen fragen nach dir. Und er antwortete und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, ihr seid meine Mutter und meine Brüder. Ich glaube, das Schwerste im Leben einer Mutter ist es, irgendwann mal loslassen zu können. Da hat man seine besten Jahre, seine ganze Lebenskraft investiert in das Kind. Und dann fällt diesem Kind nichts Besseres ein, als sich loszunabeln und eigene Wege zu gehen. Und meistens Wege, die einem als Mutter nicht so ganz gefallen. Man hat ja eigentlich bessere Gedanken für das Kind gehabt. Und Maria ging es nicht anders. Maria war eine echte Mutter, eine echte jüdische Mamme. Eine jüdische Mamme, so wird gesagt, ist eine Mutter, die zum Elternsprechtag geht und den Lehrer überzeugt, ihrem bodenlos faulen Kind eine Eins zu geben. Und das schafft sie, ohne ihre Stimme zu erheben. Eine jüdische Mamme sucht ihre Tochter einen Ehemann und sagt ihm am Ende der Hochzeitsfeier, du trägst meine Tochter auf Händen, sonst breche ich dir den Arm. Eine jüdische Mamme vergöttert ihren Sohn, doch selbst wenn er schon 40 ist, befeuchtet sie noch ihr Taschentuch mit der eigenen Spucke und wischt ihm im Gesicht herum, vor Frau und Kindern. In dieser Geschichte sehen wir eine echte jüdische Mamme im Kampf mit ihrem Sohn. Nirgends in der Bibel gibt es zwischen Sohn und Maria eine so eisige Konfrontation. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Die Mutter kommt und er geht noch nicht einmal zur Tür. Das ist für unser Kulturkreis schon schlimm, für den jüdischen Kulturkreis damals unvorstellbar. Er geht nicht zur Tür. Er bleibt sitzen und er sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und dann wanderte sein Blick durch die Runde seiner Gottesreich-Kommune und dann sagt er, siehe, die hier sind meine Mutter und meine Brüder. Und draußen stehen die Angehörigen. Angenehm ist es nicht, Zeuge eines Familienstreits zu werden, wie das hier der Fall ist. Und ich glaube, die Spannung lag wirklich in der Luft damals. Was sollen wir jetzt damit machen? Warum erzählt die Bibel uns diese Geschichte? Warum hat die Maria die Veröffentlichung nicht einfach zensiert von dieser Geschichte? Damit ihr von meinen Fehlern lernt, würde Maria, glaube ich, jetzt sagen. Wisst ihr, was mein Fehler war, sagt Maria? Ich habe Gott unterschätzt. Ich habe den Himmel unterschätzt. Die Liebe ist mit mir durchgegangen und ich dachte, wenn ich es nicht richte, dann wird es nichts mit dem Jungen. Aber dann sind wir zusammengestoßen, ich die Mutter und Gott sein Schöpfer. Und er sagte, Maria, lass gut sein. Ich habe auch Pläne. Maria, geh heim. Ich habe etwas mit diesem Kind vor. Ich habe es ausgestattet mit allem, was es braucht. Ich habe den Jungen an meiner Hand. Du, Maria, kannst loslassen. Lass ihn gehen. Ich habe ein Leben für ihn. Liebe, predigt uns Maria, Liebe ist manchmal blind, manchmal eigensinnig, Tunnelblick geleitet, Overparenting nennt man das heute. Sogar ein kleines bisschen selbstsüchtig ist auch die Mutterliebe. Wir sind nun mal Menschen. Von daher sagt Maria, lernt von mir. Lernt von mir und unterschätzt den Himmel nicht. Unterschätzt Gott nicht. Ein paar Dinge funktionieren, Gott sei Dank, auch ohne die Mütter. Amen. Ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Danke, dass ihr euch auf das Abenteuer Mutterschaft eingelassen habt, weil es euch ganz, ganz viel gekostet hat. Danke, dass ihr unsere pubertären Flausen mitgetragen habt. Danke, dass ihr uns losgelassen habt. Und um es nicht nur bei Worten zu belassen, wir sind ja eine große Gemeinde, darf ich euch Mütter bitten, einfach mal aufzustehen und wir bedanken uns bei euch mit einem Riesenapplaus. Bitte alle Mütter mal kurz aufstehen. Ich weiß, alle Mütter aufstehen. Bleibt bitte kurz stehen. Lasst uns als Gemeinde euch segnen, dass wir euch einen ganz besonderen Segen mitgeben. Und wir machen das so, dass alle Frauen und Männer, die zwischen oder hinter den Müttern stehen, steht auf und legt einfach der nächsten Mutter eure Hand auf die Schulter. Und dann wollen wir unsere Mütter einfach segnen an diesem besonderen Tag. Die wichtigste Person, die wichtigste Rolle dieser Welt ist die Mutter. Sie kann sich nicht rühmen, die Kathedrale von Notre Dame gebaut zu haben. Sie braucht es aber auch gar nicht. Sie hat etwas geschaffen, das großartiger ist als irgendeine Kathedrale. Die Wohnung für eine unsterbliche Seele. Den winzigen, vollendeten Körper ihres Babys. Mütter sind Gott, dem Schöpfer, näher als uns irgendein menschliches Lebewesen. Gott verbindet sich mit Müttern bei diesem Akt der Kreation. Und so schafft ihr kleine, lebendige Kathedralen, in denen Gott wohnt. Allmächtiger Gott, wir bitten dich um deinen Segen, heute besonders für die Mütter. Durch Mutter und Vater hast du uns erstmals deine Liebe erfahrbar gemacht. Durch unsere Eltern hast du uns in diese Welt gestellt und in uns gezeigt, was es heißt, von dir geliebt zu sein. Wir danken dir für diese erfahrene Liebe für unsere Mütter und für alle Menschen, die sich mütterlich um andere sorgen. So segne dich, liebe Mutter, der ewige Gott, der Vater, der Sohn und die heilige Ruach. Er überschütte dich mit seiner Liebe, dass du in diesem Jahr erfährst, was Jesus versprochen hat, dass der, die gibt, wieder gegeben wird, und zwar ein gerüttelt und geschüttelt und überfließendes Maß an Segen und Liebe wird euch in den Schoß gegeben. Amen. Könnt alle wieder Platz nehmen. Danke.